Wie ist es möglich, in die Zukunft zu blicken? Können wir das vielleicht sogar alle? Heute nehme ich euch mit in die Welt der Hellseherei und was das Kali Yuga mit der aktuellen Zeit zu tun haben könnte. Lehn dich zurück, gönn dir einen Drink und erweitere deinen Horizont. Damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Auf einen Drink. Ich danke dir, dass du hier wieder reingeschaltet hast, weil es heute nicht nur um Philosophie, sondern auch zu einem gewissen Grad um Spiritualität und Mystik geht. Lass uns heute mal über ein schon kontroverses Thema sprechen, und zwar um die Gabe des Hellsehens oder Hellsehen im Allgemeinen. Im vergangenen Jahr hatte ich bereits eine Folge über Prophezeiungen gemacht. Dort lag der Schwerpunkt bei Alois Illmeier und seinen Vorhersagen über den Dritten Weltkrieg. Heute möchte ich aber mehr auf die Gabe eingehen. Können Menschen tatsächlich in die Zukunft schauen? Wie funktioniert das? Von vornherein muss ich euch sagen, dass ich bei diesem Thema immer sehr skeptisch und vorsichtig bin. Liegt vermutlich größtenteils daran, dass es viele, verdammt viele Hellseher gab und gibt, deren Vorhersagen einfach nicht eingetroffen sind. Allein das Thema Weltuntergang. Martin Luther zum Beispiel war ein Mann der Kirche und prophezeite sogar dreimal den Weltuntergang. 1532, 1538 und 1541. Und ich denke, das kann man so sagen, dass wir der beste Beweis sind, dass kein Untergang davon eingetreten ist. Ich gehe nachher nochmal auf ein Weltuntergangsszenario ein, was ich recht interessant finde. Aber wie kommt man darauf, einen Weltuntergang überhaupt vorherzusagen? Welches Kalkül steckt dahinter? Bleiben wir mal bei Luther, hat er wirklich eine Vision gehabt? Oder wollte er einfach nur Angst und Schrecken verbreiten? Wir sollten bei Vorhersagen auch immer beachten, dass diese nach wie vor bei Menschen nicht nur eine Faszination, sondern auch Ängste weckt. Früher, also ganz früher, waren die Menschen auch empfänglicher für Weltuntergangsszenarien und Vorhersagen. Zu einem Großteil war es natürlich der Mangel an eigenem Wissen oder Wissen generell. Im Mittelalter konnten nur die allerwenigsten lesen, schreiben und so weiter. Zudem, wenn eine hochgestellte Person etwas sagte oder meinte, wurde das für bare Münze genommen. Oftmals sind auch Hellseher oder Seherinnen sehr charismatische Personen, die zum Beispiel nur mit einem Lächeln teilweise Massen hinter sich bringen oder auch begeistern. Solche Leute haben es natürlich ein Stück weit einfacher, so nenne ich das mal, gehört und gesehen zu werden. Ein berühmter Hellseher war Nostradamus, der angeblich mit einer Wasserschale in die Zukunft blicken konnte. Obwohl ihm Vorhersagen wie Napoleon oder der 11. September zugeschrieben werden, blieben die meisten seiner Prophezeiungen unerfüllt. Oder Baba Yaga, eine andere berühmte Hellseherin. Zu ihren Prophezeiungen sollen gehören der Brexit, die Tragödie von Tschernobyl, der Tod von Prinzessin Diana, die Auflösung der Sowjetunion, der Tsunami von Thailand im Jahr 2004 und die Präsidentschaft von Barack Obama. Die Visionen der im Übrigen blinden Wahrsagerin sollen zu 95% zutreffen. Wie sie genau in die Zukunft geblickt haben soll, weiß man nicht genau. Einige sagen, dass sie magische Artefakte oder Gegenstände besessen haben soll, wie mystische Werkzeuge oder Spiegel, sowie auch eine legendäre Kristallkugel. eines der Dinge, die ich rausgefunden habe, ist, dass man Vorhersagen von Hellsehern bis zu jenem Tag, an dem das eigene stattfinden soll oder wird, soweit nicht widerlegen kann. Es besteht immer eine Chance, dass der oder die Hellseherin mit ihren Vorhersagen recht hat. Und diese Unsicherheit macht sich der oder die Hellseherin in den meisten Fällen auch zunutze. Man könnte ja ein gewisses Wissen haben, vielleicht sogar ein Geheimwissen besitzen, was sonst niemandem bekannt ist. Gleich umgibt diese Person eine Art mystische Aura. Ich will hier auf diese Visionen auch eingehen, die echt geheimnisvoll sind. Die erste und große und auch einfachste Erklärung, warum Menschen Visionen haben, sind Drogen oder Halluzinogene. Substanzen, die bewusstseinserweiternd sind, so sagt man zumindest. Und das möchte ich gar nicht abstreiten. Verstehe mich nicht falsch, ich verabscheue Drogen und die haben so viel Leid und Tod sind durch diese entstanden und werden leider noch entstehen. Aber man kommt nicht drum herum zu sagen, dass die Antwort möglicherweise in der Welt der Halluzinogene liegt, einer faszinierenden, wenn auch kontroversen Kategorie von Substanzen, die seit Jahrhunderten von verschiedenen Kulturen für spirituelle oder mystische Erfahrungen genutzt wurden. Psychedelische Pilze zum Beispiel sind natürliche Halluzinogene, die psychoaktive Verbindungen enthalten und intensive spirituelle Erfahrungen ermöglichen. Theorien besagen, dass Schamanen solche Substanzen für tiefe Bewusstseinszustände und Visionen nutzten. Wenn wir mal dabei bleiben, ist ein weiteres Mittel, was in diesem Kontext oft diskutiert wird, LSD. Das ist nämlich eine synthetische, also künstliche Substanz und wurde in den 1940er Jahren entdeckt und entwickelt und spielte eine bedeutende Rolle in der psychedelischen Bewegung der 1960er Jahre. Viele Menschen berichten von tieferen Einsichten und außergewöhnlichen Erfahrungen während eines LSD-Trips. Eine weitere pflanzliche Substanz, die von Legenden umrankt ist, ist Ayahuasca. Diese Substanz wird aus einer Kombination von der Ayahuasca-Liane und, jetzt muss ich es ablesen, Chacruna-Blättern hergestellt. Nur kurz zur Erklärung. Ayahuasca besitzt den starken psychedelischen Wirkstoff DMT und wird unter Anleitung erfahrener Schamanen eingenommen. Die zeremonielle Anwendung von Ayahuasca hat in den letzten Jahren weltweit an Popularität gewonnen, da viele Menschen nach alternativen Ansätzen zur Erweiterung ihres Bewusstseins suchen. Menschen, die Ayahuasca zu sich nehmen, berichten oft von intensiven spirituellen Erfahrungen, tiefer Selbsterkenntnis und einer Verbindung mit dem Universum. Ich habe auch schon oft gehört, dass diese intensive Erfahrungen oder Erfahrung einige Leute zum Weinen gebracht hat. Ein eher milderes, aber trotzdem nicht zu unterschätzendes Halluzinogen ist Marihuana. Die Verwendung für spirituelle und kreative Zwecke hat auch eine lange Geschichte. Einige Kulturen verwenden es ebenfalls als Teil ihrer religiösen Rituale, um einen veränderten Bewusstseinszustand zu erreichen und einen tieferen Kontakt mit dem Spirituellen herzustellen. Das sind jetzt aber auch nur vier von so einigen Halluzinogenen. Bleiben wir aber mal dabei. Ein anderes sehr berühmtes und berüchtigtes Wahrsager-Medium, was sicherlich jeder und jede kennt von euch, ist das Orakel von Delphi in Griechenland. So legendär wurde Delphi und dessen Orakel für die visionären Aussagen, die durch den Mund der Priesterin sprach. Die Priesterin fungierte als schon eine Art Vermittlerin zwischen den Göttern und dem Menschen. Einmal im Monat sprach das Orakel durch den Mund der Priesterin, die über einer Erdspalte dabei saß. Der Spalte entströmten dem Mythos zufolge süße und berauschende Dämpfe. Allerdings, neuere Forschungen widerlegen die Theorie von süßen und berauschenden Dämpfen. Untersuchungen deuten darauf hin, dass Methan, Ethan und Kohlendioxid aus der Erde in Delphi austraten und, so glaube ich, immer noch austreten. Die Forscher nehmen an, dass die Priesterin unter Sauerstoffmangel litt, möglicherweise durch das Einatmen von Methan und Kohlenstoffdioxid. Der süße Geruch könnte durch die aromatischen Kohlenwasserstoffe wie Benzol entstanden sein, die im Grundwasser gelöst waren. Somit wirft es ein eventuell anderes Licht auf das mystische Orakel von Delphi, da hier möglicherweise natürliche geologische Phänomene verantwortlich waren. Aber du und wir können sehen, dass Rausch oder Halluzinogene sicherlich einen großen Teil dazu beitragen, dass Menschen Visionen als auch vermeintlich in die Zukunft blicken können. Aber sind das wirklich nur Hirngespinste? Was wäre, wenn es nicht nur wilde Fantasien wären, die unser Gehirn und unser Bewusstsein erzeugen, sondern man wirklich einen Blick in die Zukunft werfen könnte? Wenn das wirklich so wäre, würde sich für mein Verständnis auch so einiges ändern in unserem Leben. Ist alles dann doch vorherbestimmt? Ja, die Frage hatte ich bereits in der Folge zum Schicksal. Hier stelle ich mir auch die große Matrix-Frage. Leben wir eventuell doch in einer Matrix? Kerngedanke dieser Theorie ist, dass die Welt, in der wir leben, eine künstliche, von einer höheren Intelligenz geschaffene Simulation ist. Aber auf dieses spezielle Thema werde ich in einer eigenen, anderen Folge mal genauer eingehen. Aber meine Gedanken gehen in die Richtung: Wenn zum Beispiel Halluzinogene unser Bewusstsein erweitern und wir dadurch einen Fehler oder ein moderner Ausdruck wäre Glitch in der Matrix erzwingen und somit hinter die Kulissen blicken könnten, das würde unser Leben, unsere Grundfesten in sämtlichen Bereichen mehr als nur erschüttern. Und dass es wirklich so sein könnte, auch wenn mein rationales Wissenschafts-Ich hier rebelliert, so ganz abtun kann ich diesen Gedanken nicht, weil ich hier und da auch schon eigene Erfahrungen gemacht habe. In einer Folge, ich glaube, das war auch die Folge zum Schicksal, hatte ich das schon mal angesprochen, dass ich hin und wieder in meinem Leben, ja, ich nenne sie jetzt mal Déjà-vus hatte. Letztens erst wieder, da sitze ich im Bus, ganz simple und unspektakuläre Situation, und schaue in den Bus hinein und bekomme ein merkwürdiges, aber wohles Gefühl und spüre irgendwie, dass ich diese Szene, die ich gerade in diesem Moment sehe, schon einmal gesehen habe. Hier gibt es sogar noch einen kleinen Bonus, den ich so zuvor auch noch nicht hatte, und zwar bilde ich mir ein, sogar den Geruch schon einmal gerochen zu haben. Also meine Vision, ich nenne das jetzt einfach mal so, weil ich schon in gewisser Weise überzeugt bin davon, aber dass zumindest diese Vision scheinbar sogar Gerüche beinhaltet. Allerdings kann ich das nicht ganz beschwören, weil ich es nicht zu 100% weiß, ob ich in dieser Version wirklich was gerochen habe. Ich erinnere mich nicht direkt daran, aber das ist echt schwer zu erklären gerade. Aber irgendwie fühle ich, dass es wirklich so war. Puh. Ja, wie gesagt, es ist echt schwer zu erklären. Aber vielleicht kennst du das ja. Hattest du oder hattet ihr auch schon mal solche Visionen oder Déjà-vus? Oder bin ich damit alleine? Schreib es mir mal in die Kommentare bei Instagram, Facebook, Threads oder YouTube. Das würde mich echt mal mega interessieren. Und wenn du oder ihr sowas habt, wie geht ihr damit um? Ich möchte auch mal auf ein interessantes Thema eingehen, was ich gerade eben erwähnt habe, was ich eigentlich als eigene Folge geplant habe, aber es hier ganz gut reinpasst, wenn man sich in der medialen Landschaft mal umsieht. zuhört oder verfolgt, merkt man doch recht schnell, dass nicht nur negative Nachrichten das Geschehen beherrschen, sondern man kommt irgendwie nicht drum herum zu denken, dass wir, die Welt, sich in einer Art Endzeit befindet, oder? Vorab gesagt möchte ich hier keine Angst und keinen Schrecken verbreiten. Wer mich schon länger hört, weiß, dass ich die Dinge versuche, neutral, rational und mit einem gewissen oder mit einer gewissen Bodenständigkeit und Verständnis zu sehen, ja, auch und auch zu verstehen. Daher no panic und genieß deinen Drink. Allerdings ist vielleicht euch das Folgende ja auch bereits aufgefallen. Die Welt ist ein schon ganz schönes Stück weit aggressiver, totalitärer und brutaler geworden in den letzten 20 Jahren. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Seit Jahren werden an verschiedenen Orten auf der Welt Schlachten und Kriege geführt. Vermehrt gefühlt als früher. Zumindest fühlt es sich so an, oder? Aber ist dem so? Kriege und so weiter sind ja grundsätzlich in der Geschichte der Menschen nichts Neues, beziehungsweise ja leider fast schon die Normalität. In jedem dokumentierten Jahrhundert gab es irgendwo auf der Welt einen Krieg. Allerdings meinte der Psychologe Steve Pinker mal, dass wir aktuell in der friedlichsten Zeit der Menschheitsgeschichte leben. Aber ich will eigentlich darauf nicht näher eingehen, sondern wenn man sich generell mit Weltuntergängen befasst und sich auch in den verschiedenen Religionen und vor allem Kulturen umschaut, gibt es teilweise interessante Parallelen. Vielleicht hast du schon mal was vom Kali Yuga gehört. Das Kali Yuga, das letzte und dunkelste Zeitalter der hinduistischen Kosmologie, ist Teil eines zyklischen Musters mit weiteren Yugas, Satya, Treta und Dwapara. Kurz zur Erklärung, was diese Yugas unterscheidet. Das Satya-Yuga oder auch Krita-Yuga genannt, ist auch als das goldene Zeitalter bekannt. Dieses ist von spiritueller Fülle und vollkommener Harmonie mit der Natur geprägt. In dieser Ära herrschen Wahrhaftigkeit, Tugend und Weisheit und die Menschen leben in einer perfekten Symbiose mit ihrem spirituellen Selbst und der Umwelt. Im Treta-Yuga, dem silbernen Zeitalter, nimmt die Tugend ab, während die Menschen weiterhin spirituelle Praktiken pflegen. Es ist eine Ära, in der moralische Werte und Harmonie mit der Natur zunehmend herausfordernd werden. Und die Menschen beginnen, sich mit moralischen Unsicherheiten auseinanderzusetzen. Das bronzene Zeitalter, Dwapara-Yuga, ich hoffe, ich habe das hier richtig ausgesprochen, markiert einen weiteren Rückgang der Tugend und der spirituellen Verbindung. In dieser Ära werden moralische Konflikte und Unsicherheiten verstärkt erlebt und die Menschen stehen vor zunehmenden Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung ethischer Standards. Und das letzte und eben erwähnte Kali-Yuga wird als Zeitalter des Verfalls und der Dekadenz beschrieben, geprägt von spirituellem Niedergang, moralischem Verfall und zunehmender Ungerechtigkeit. Es wird gesagt, dass die Menschen in diesem Zeitalter von egoistischem Handeln, Gier und Unehrlichkeit beherrscht werden. Und wenn ich euch jetzt mal fragen würde, in welchem Zeitalter leben wir denn jetzt nun? Wenn du nun meinst, ja Niklas, das Thema ist doch das Kali-Yuga, also ist dieses Zeitalter sicherlich unser? Ja, bist du dir da sicher? Also ich muss dir ehrlich gestehen, dass ich gar nicht so wirklich weiß, beziehungsweise sich das auch nicht wirklich bestimmen lässt. Was man auf jeden Fall sagen könnte, ist, dass wir weder im goldenen noch im silbernen Zeitalter leben, wobei das auch nicht ganz fix ist. Es könnte allerdings noch das bronzene Zeitalter sein, es könnte aber auch schon das Kali-Yuga sein, also das dunkle Zeitalter. So ganz sicher bin ich mir nicht, weil dieser moralische Verfall und so weiter, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist relativ schwammig. Ich meine, wir sehen, dass dieser moralische Verfall und so weiter Fahrt aufnimmt. Aber dass wir uns jetzt genau im dunkelsten Zeitalter oder vielleicht eher doch im bronzenen Zeitalter befinden, kann man jetzt auch nicht mit Bestimmtheit sagen, oder? Aber weißt du, an was mich diese Zeitalter erinnern? An den Maya-Kalender. Dieser wird ja auch in verschiedene Zeitalter gegliedert, die sich hier allerdings nicht Yuga, sondern Baktun nennen. Der Maya-Kalender teilt die Zeit in diese genannten Baktuns. Ein Baktun dauert etwa 394 Jahre. Insgesamt gibt es 13 Baktuns, was eine Zeitspanne von ca. 5122 Jahre bildet. Und dieser Kalender nennt sich bei den Maya ja, der große Zyklus oder dieser Kalender bildet den großen Zyklus oder die große Zählung. Interessanterweise gibt es faszinierende Parallelen zwischen den Yugas und den Baktuns. Weil es bei den Maya auch goldene Zeitalter als auch dunkle Zeitalter gibt. Wie du vielleicht noch weißt, lief das letzte Baktun am 21. Dezember 2012 aus. Spannend, weil an jenem Tag lief das 13. und damit letzte Baktun aus. Sprich, die große Zählung war damit vollendet. Damals wurde natürlich ein Riesenbohai gemacht mit Weltuntergangsszenarien und so weiter. Wenn du die Folge mit Andrea und der gelebten Spiritualität gehört hast, da hatte ich ja auch zum Ende hin dieses Thema mit dem Maya-Kalender kurz angeschnitten. Ich finde, dass die Welt seit diesem Tag in einem Wandel ist und steckt. Irgendwie spüre ich das. Irgendetwas passiert mental, geistig und spirituell mit den Menschen. Ob das nun gut oder schlecht ist, das kann ich nicht sagen. Allerdings scheinen beide Kulturen die Zeit als Zyklus zu verstehen, der von Höhepunkten und auch Niedergängen geprägt ist. Und wenn man sich das so mal überlegt, ist das doch eigentlich das Normalste der Welt, oder? Alles hat einen Höhepunkt und einen Niedergang. Hierbei ist es egal, ob es um Imperien oder Großmächte in der Geschichte geht oder sind oder unser eigenes irdisches Leben ist. Selbst eine Blume hat ihre Blütezeit, ihren Höhepunkt und mit dem Verwelken auch ihren Niedergang. Und das wiederholt sich von Jahr zu Jahr. Also ein Zyklus. Und weißt du, an was mich das wiederum erinnert? An Buddha. Er, der Erleuchtete, so sagt man, hat diesen Kreislauf, weil was anderes ist der Maya-Zyklus oder die Yugas ja auch nicht, ja, den Kreislauf von Leben und Tod durchbrochen. Auch hier gibt es Parallelen und Hinweise auf immer wiederkehrende Zyklen, in denen man auch gefangen ist. Ist die Seele vielleicht doch in einem endlosen Kreislauf gefangen? Aber ich denke, das führt etwas zu weit. Aber du siehst, dass es sowas in verschiedenen Kulturen gibt. Diese Beispiele waren jetzt auch nur einige von vielen und beweist auch, dass unsere Vorfahren sich nicht nur damit auseinandergesetzt haben, sondern scheinbar davon sogar überzeugt waren. Es gibt ja auch diesen Spruch, wer die Vergangenheit kennt, weiß, was die Zukunft bringt. Ich glaube, so eine Art war dieser Spruch. Klingt jetzt aber auch irgendwie wie ein Zyklus, oder? Wenn wir nun annehmen, dass sich Abläufe immer wieder wiederholen, was können wir über die Zukunft sagen? Tja, das ist und bleibt spekulativ. Wenn wir das sogar etwas weiter spinnen und sagen, dass alles nicht nur zyklisch verläuft, sondern alles immer wieder wiederholt wird, stellt sich mir auch die Frage, ob man dann, wenn man die Fähigkeit des Hellsehens besitzt, wirklich in die Zukunft blickt. Wenn sich alles immer wieder wiederholt, blickt man dann nicht in die Vergangenheit? Weil es ist ja schon mal passiert, wie auch wird es noch mal passieren? Zukunft und Vergangenheit verschmelzen hier auf eine schon fast magische Art und Weise miteinander. Deine Vergangenheit ist gleichzeitig deine Zukunft und umgekehrt. Das ist völlig paradox, oder? Aber es könnte so sein. Wie gesagt, ist alles nur Spekulation und Gedankengänge von mir. Aber was denkst du? So viel erstmal zur Hellseherei, Zukunftsvisionen und dem Kali-Yuga. Wie ist deine Meinung zu dem Ganzen? Ist das alles nur Spekulation oder ist da mehr dran? Kennst du dich zum Beispiel mit dem Kali-Yuga besser aus? Falls ja, wie ist deine Interpretation? Ich danke dir, dass du und ihr hier wieder reingeschaltet habt bei Auf einen Drink. Teile den Podcast gerne mit deinen Freunden, mit der Familie und oder deinen Kollegen. Ich würde mich freuen, wenn du mich zum Beispiel auch bei Spotify bewertest und, falls noch nicht getan, bei deinem Streaming-Anbieter abonnierst. Hab eine schöne Zeit und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Niklas. Ciao.